Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Ist das nun das grüne Jobwunder, das die Politik heraufbeschworen hat als Folge der Klimawende? VW-Sprecher Christian Sommer zu Plänen für einen weiteren Personalabbau im Werk in Zwickau, wo Elektroautos gefertigt werden.
Wir bauen ein Drittel Fahrzeuge weniger, als wir könnten. Deshalb müssen wir auch die Fahrweise anpassen. Ein Schritt, den wir an allen Standorten bei Volkswagen aktuell diskutieren und umsetzen. Und in diesem Zusammenhang prüfen wir auch die Frage, ob wir zusätzlich temporär eingestelltes Personal dann noch beschäftigen können, wenn unsere Auslastung nicht maximal ist.
Mindestens 1.000 weitere befristet Beschäftigte sollen ihren Job verlieren, heißt es. Wir berichten in dieser Sendung aus Sachsen. Und auch in Niedersachsen droht ein Stellenabbau, dort bei der Meyer-Werft. Und das trotz des Booms bei den Kreuzfahrten. Wir erklären, wieso. Und es gibt einen Tarifabschluss bei den privaten Banken. Er zielt ganz offenbar schon auf den sich abzeichnenden Mangel an jungen, qualifizierten Fachkräften. Zunächst aber schalten wir in den Börsensaal in Frankfurt am Main. Berichterstatter für uns ist heute Jan Plate. Ja, Herr Plate, das große Thema heute an der Börse, die Zusatzzölle auf chinesische Autos seitens der EU. Die sollen nach einer Mitteilung von heute Vormittag nun ab Freitag vorläufig gelten. In den deutschen Unternehmen ist man sich offenbar nicht ganz so einig, ob das nun insgesamt gut oder schlecht für die deutsche Wirtschaft ist. Wie wird das denn bei Ihnen an der Börse gesehen?
Ja, damit kommen wir auch gleich zum Börsengespräch mit Edgar Walk, dem Chefvolkswirt von Metzler Asset Management. Und um es nochmal kurz zu sagen, die EU-Kommission verhängt bis zu 37,6% Zusatzzoll auf E-Autos aus China. Das ist ein Hauch weniger im Vergleich zur ersten Ankündigung. Und es sind eben auch nur vorläufige Strafzölle für höchstens 4 Monate. Dennoch, der VDA, der Verband der Automobilindustrie, hat ja nochmal gegen EU-China-Autozölle getrommelt. Da heißt es, die Antisubventionszölle würden Elektrofahrzeuge auf dem europäischen Markt verteuern und dafür sorgen, dass sie gar nicht erst auf den Markt kommen. Wie sehr teilen Sie diese Bedenken des VDA?
Ich teile sie eigentlich gar nicht, weil das Institut für Weltwirtschaft hat eigentlich im großen makroökonomischen Modell gezeigt, dass China zwar weniger E-Mobile nach Europa exportieren wird, etwa mehr als 40% weniger, aber dass so gut wie keinen Preiseffekt hier auf dem europäischen Automarkt geben wird. Und ich denke, dieses Modell zeigt eigentlich deutlich, dass wir uns da keine großen Sorgen machen müssen.
Nun, China bekräftigt seine Verhandlungsbereitschaft im Zollstreit um E-Autos, aber dennoch, es werden ja Gegenmaßnahmen gefürchtet. In welchen Bereichen könnten da die Chinesen zuschlagen?
Ja, Sie haben ja schon Andeutungen gemacht, dass es um Schweinefleisch geht vor allem. Das etwa 2 Milliarden Euro stehen hier. Da wären spanische und deutsche und niederländische Bauern davon betroffen. Aber makroökonomisch ist tatsächlich jetzt nicht relevant.
Aber wie sehr sind Gegenmaßnahmen wirklich zu fürchten, nachdem ja die Chinesen, für die Chinesen der europäische Markt sehr wichtig ist?
Ja, ich denke, die EU hat sehr deutlich und sehr schön herausgearbeitet, dass China unfaire Subventionen verwendet, um die E-Autos künstlich billig zu machen. Und nach den Regeln der Welthandelsorganisation darf die EU völlig legal diese Strafzölle erheben. Und von daher sind die auch berechtigt. Und klar, dass China dann etwas Gegenmaßnahmen ergreifen wird, um hier vielleicht auch ein bisschen stärker zu demonstrieren, ist klar, aber es ist eben eher gering. Ich glaube, die Sorge ist eher, dass es vielleicht einen Handelskonflikt gibt, der immer weiter eskaliert. Und bei den Verhandlungen, denke ich, muss es darum gehen, dass man halt eine Eskalation des Handelskonflikts vermeidet.
Wird China wegen EU-Maßnahmen von seinen überbordenden Subventionen für die verschiedensten Branchen ablassen? Beziehungsweise sind eben China-Zölle ein wirksames Instrument?
Genau, es hat 2 Aspekte. Die Frage, die erste ist, dass China ja eine schwere Krise am Immobilienmarkt hat. Und der einzigste oder einer der wenigen Wachstumsmotoren in China ist der Export. Und sie bauen im Moment weiter massiv Exportkapazitäten auf. Das Problem ist aber nur, die sind subventioniert, haben also einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Und damit verdrängen sie natürlich Industrieunternehmen in anderen Ländern. Und wir haben gesehen, dass zum Beispiel auch Brasilien, Indonesien jetzt diese Woche haben erhebliche Strafzölle gegenüber China verhängt, weil sie halt Angst um ihre Industrieunternehmen haben. Und gerade in den USA wird ja auch von dem ersten China-Schock gesprochen. Damals, als China der Welthandelsorganisation 2001 beigetreten ist, haben viele billige chinesische Importe amerikanische Industrieunternehmen in die Pleite getrieben, gerade im Mittleren Westen. Und volkswirtschaftliche Studien zeigen, dass es maßgeblich zum Aufstieg des Populismus in den USA beigetragen hat. Also auch aus politischen Gründen, denke ich, macht es Sinn, unsere Industrie zu schützen.
Und noch mal kurz, China bekräftigt eben seine Verhandlungsbereitschaft in diesem Zollstreit um E-Autos. Womit rechnen Sie in den nächsten Wochen und Monaten, weil diese Zölle ja auch nur vorläufig für 4 Monate sind?
Also ich würde vermuten, dass die EU die tatsächlich nach den 4 Monaten noch mal verlängert, vielleicht dann 1-2 Jahre. Ich denke, es macht auch Sinn, Zölle nicht permanent zu verhängen, sondern temporär. Und ich denke, so 2-3 Jahre wären ein ganz guter Zeitraum. Und ich denke auch, dass China Strafzölle wahrscheinlich gegen Schweinefleischimporte aus Europa verhängen wird. Aber da muss man sich nicht zu viel Sorgen machen. China hat ja massive Importzölle gegen Australien verhängt, gegen australische Agrargüter und andere Güter. Und Australien war in der Lage, das woanders hin zu exportieren. Ja, und von daher ist es, glaube ich, weniger kritisch.
Dankeschön für den Live-Besuch hier an der Börse. Edgar Walk, der Chefvolkswirt von Metzler Asset Management.
Ja, vielen Dank an Herrn Walk auch von hier aus. Herr Plath, man hat ja das Gefühl, es gibt heute neben den Strafzöllen nur ein großes Thema. Zieht sich US-Präsident Joe Biden selbst als Kandidat aus dem Präsidentschaftswahlkampf zurück? In den USA wird heute wegen des Nationalfeiertags gar nicht gehandelt. Ist das denn aber bei Ihnen Gesprächsthema auf dem Parkett?
Also das ist auf jeden Fall Thema hier im Frankfurter Handelssaal auf dem Parkett. Die Frage ist ja, ob Joe Biden sich zurückzieht und wer dann neuer Kandidat oder Kandidatin wird. Und auch wenn es heißt, politische Börsen haben kurze Beine, die Wahl eines US-Präsidenten oder einer US-Präsidentin, das ist schon eine Nummer für die Börse in Sachen Rahmenbedingungen und ja auch in diesen Zeiten in Sachen Geopolitik. Der DAX kann dennoch 0,25% zulegen auf 18.436 Punkte mit eben der Hoffnung auf US-Zinssenkungen im September.
Die deutsche Industrie mit dem 5. Auftragsrückgang in Folge. Macht sich das bei Titeln etwa bei Maschinen- oder Anlagenbau bemerkbar?
Also im DAX Siemens-Aktien mit einem kleinen Plus, Siemens Energy, wenn man da hinschauen will, mit einem Plus von 0,5% oder Heidelberger Druckmaschinen mit sogar einem Plus von etwas mehr als 1%.
Ja, dann bleibt uns jetzt noch der ausgeruhte Blick auf den Euro, den Anleihenmarkt und den Goldpreis.
Der Euro steht bei einem Dollar 0,797. Die festverzinslichen Wertpapiere, die deutschen Anleihen, durchschnittliche Rendite bei 2,61%. Und der Goldpreis verteuert sich um 15 Dollar auf rund 2.358 Dollar. In Euro sind das 2.185 Euro.
Ja, vielen Dank an Jan Plate in Frankfurt am Main. Und eben haben wir an der Börse über die Zölle auf chinesische E-Autos gesprochen. Der Volkswagen-Konzern hat im vergangenen Jahr so viele Elektroautos verkauft wie noch nie. Trotzdem bleiben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück. Gewinn macht der zweitgrößte Autohersteller der Welt nach wie vor allem mit Verbrennern. Das hat nun erneut Folgen für die Belegschaft im Werk im sächsischen Zwickau. Sollen Stellen wegfallen und die Produktion zurückgefahren werden. Deutschlandfunk Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz berichtet.
Vor fast genau 4 Jahren lief in Zwickau der letzte Verbrenner vom Band. Seitdem werden hier ausschließlich Elektrofahrzeuge produziert. Vorreiterstandort innerhalb des VW-Konzerns. Doch der Absatz bleibt unter den Erwartungen. Im vergangenen Jahr war das Werk zu weniger als 70% ausgelastet. Statt 950 liefen nicht mal 700 Autos am Tag vom Band. Schon im Herbst hatte VW in Zwickau deswegen Personal abgebaut, mehrere hundert befristete Verträge auslaufen lassen. Nun sollen mindestens 1.000 weitere befristet Beschäftigte ihren Job verlieren. Auch die Nachtschicht soll nach den Sommerferien wegfallen, bestätigt ein VW-Sprecher Berichte der Lokalzeitung Freie Presse.
Wir bauen 1/3 Fahrzeuge weniger, als wir könnten. Deshalb müssen wir auch die Fahrweise anpassen. Ein Schritt, den wir an allen Standorten bei Volkswagen aktuell diskutieren und umsetzen. Und in diesem Zusammenhang prüfen wir auch die Frage, ob wir zusätzlich temporär eingestelltes Personal dann noch beschäftigen können, wenn unsere Auslastung nicht maximal ist.
Eine endgültige Entscheidung will die sächsische VW-Tochter im August treffen, erklärt Sprecher Christian Sommer.
Die Entscheidung darüber hängt an der aktuellen Marktsituation und die Marktsituation macht uns insgesamt alle nicht glücklich.
Die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos in Deutschland und Europa ist in diesem Jahr spürbar zurückgegangen. Der Volkswagen-Konzern ist weltweit der zweitgrößte Automobilhersteller. Beim Absatz von Elektrofahrzeugen landet VW im vergangenen Jahr auf Platz 3. jedoch mit deutlichem Abstand hinter der Konkurrenz von Tesla und dem chinesischen Hersteller BYD, seit 2 Jahren Weltmarktführer bei E-Autos. Grund für die schwache Nachfrage nach Elektro-VWs dürften die nach wie vor hohen Preise sein. Im Dezember ist der als Umweltbonus bekannte staatliche Zuschuss für den Kauf von E-Autos ausgelaufen. Die Nachfrage sank deutlich. Eine Rolle spielen auch die gestiegenen Stromkosten.
Gerade die privaten Käufer überlegen sich natürlich, lohnt sich ein elektrisches Fahrzeug? Und dort dürfen wir nicht vergessen, haben alle im Kopf die Energiepreise der letzten 1-2 Jahre, die tatsächlich auch ein elektrisches Fahrzeug unwirtschaftlich machen,
sagte Dirk Vogel vom Netzwerk der sächsischen Automobilzulieferer im Mitteldeutschen Rundfunk. Den Umbau der sächsischen Autoindustrie auf Elektrofahrzeuge hält er aber weiterhin für den richtigen Weg.
Die elektrischen Fahrzeuge werden sich durchsetzen, weil sie verschiedene Vorteile haben, auch in der Haltbarkeit. Das wird sich einfach auch rumsprechen im Markt.
Auch VW hält an seiner Elektrostrategie fest. Das Unternehmen feierte in diesem Jahr 120 Jahre Automobilbau in Zwickau, vom Autopionier Horch über den Trabi bis zum Elektro-VW. Umbrüche und Durststrecken habe es während dieser Zeit immer mal gegeben, heißt es vom Unternehmen. VW baut in Zwickau inzwischen 6 Modelle der Marken Volkswagen, Audi und Cupra. Trotz Stellenabbau arbeiten hier mit 8.400 Festangestellten immer noch mehr Menschen als vor dem Umbau zum E-Auto-Werk. Doch der nun geplante Stellenabbau ist politischer Sprengstoff im anstehenden Wahlkampf. Am 1. September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Die Vorsitzende des Wagenknecht-Bündnis BSW in Sachsen, Sabine Zimmermann, gab der Bundes- und Landespolitik eine Mitschuld an der geringen Nachfrage und fordert das Zulassungsverbot für Verbrennermotoren abzuschaffen. Auch die AfD und die sächsische CDU stellen sich in ihren Programmen zur Landtagswahl gegen das auf EU-Ebene beschlossene Verbrennerverbot. VW-Konzernchef Oliver Blume dagegen warnt vor erneuten politischen Kurswechseln. Das würde den Umbau des Unternehmens in Frage stellen. VW-Sachsen-Sprecher Sommer ergänzt:
Es ist allen klar, dass unsere Fahrzeuge günstiger werden müssen im E-Bereich. Es ist aber auch allen gleichzeitig klar, dass wir klare, verlässliche politische Rahmenbedingungen brauchen. Verunsicherte Konsumenten helfen bei Absatzproblemen nie.
In Zwickau etwa hat VW für den Umbau auf E-Auto-Fertigung über 1,2 Milliarden Euro investiert.
Und nicht nur in Sachsen wird um Arbeitsplätze in der Industrie gerungen. Aktuell kämpft Deutschlands größte Werft, die Meyer-Werft in Papenburg, um Finanzierungen und den Erhalt von Arbeitsplätzen. Dazu kann ich jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten für Niedersachsen, Bastian Brandau. Herr Brandau, ja, das ist doch eigentlich widersprüchlich. Der Boom bei Kreuzfahrten setzt sich nach der Corona-Krise fort. Weltweit steigt die Zahl der Passagiere wieder stark an. Und doch ist jetzt die Meyer-Werft, die Kreuzfahrtschiffe baut, trotz voller Auftragsbücher in Schwierigkeiten geraten. Wie kommt das?
Ja, das klingt widersprüchlich. In der Schiffbaubranche ist es üblich, einen Großteil der Summe erst nach der Lieferung zu bezahlen, also in dem Fall aus Sicht der Meyer-Werft zu bekommen. Eine Anzahlung in Höhe von etwa 20% wird geleistet und diesen Zeitraum dazwischen, und da vergehen eben beim Schiffsbau natürlich mehrere Jahre, den müssen die Werften überbrücken. Üblicherweise durch Einnahmen aus dem laufenden Betrieb und Kredite, aber diesen Rhythmus hat die Pandemie durcheinander gebracht, als nämlich zwischenzeitlich der Tourismus am Boden lag und keine Kreuzfahrten mehr stattfinden. Da hat dann auch erstmal keiner mehr Schiffe bei der Meyer-Werft bestellt. Andere Bestellungen wurden gestreckt und hinzu kommen die Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, etwas, was viele kennen. Ja, und um diesen Zeitraum bis zu den nächsten Lieferungen und Einnahmen jetzt zu überbrücken, da fehlen der Meyer-Werft, diese Summe wird konkret genannt, 2,7 Milliarden Euro bis Ende 2027. 400 Millionen Euro an zusätzlichem Eigenkapital bräuchte das Unternehmen auch noch, sucht nach einem Investor, und das sorgt für viel Aufregung in der Region. Die Meyer-Werft ist ein wichtiger Arbeitgeber im Emsland.
Ja, das ist das Stichwort. Viele Menschen arbeiten bei der Meyer-Werft oder bei Zulieferern im Emsland. Werden denn Arbeitsplätze wegfallen?
Das war im Gespräch, waren 440 Arbeitsplätze im Rahmen der Sanierungen. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen haben sich gestern geeinigt und es verkündet. Fest steht, es werden Arbeitsplätze entfallen, aber weniger. Die Rede ist jetzt von 340, und diese Stellenkürzungen, die sollen demnach ohne betriebsbedingte Kündigungen passieren. 100 befristete Stellen laufen etwa aus, werden nicht verlängert. Die übrigen Stellen sollen durch ein Freiwilligenprogramm abgebaut werden. Und im Gegenzug gibt es dann eine eine Mindestbeschäftigungsgarantie für 3.100 Angestellte bis Ende 2030 in Papenburg. Die Stimmen aus der Landespolitik dazu sind positiv. Es ist zwar schwierig, heißt es zum Beispiel von der SPD, Grünen und CDU unisono, dass Stellen verschwinden, aber die Sicherung und diese Garantie seien ein wichtiges Zeichen, dass die Sanierung jetzt angegangen werden könne, dass es weitergeht in Papenburg.
Ja, Sie sprechen die Landesregierung ja an. Wie könnte denn eine Lösung aussehen? Gibt es Staatshilfen vom Land oder auch vom Bund?
Also man muss sagen, die niedersächsische Landesregierung in Person von Ministerpräsident Stefan Weil, aber auch Wirtschaftsminister Olaf Lies, beide von der SPD, die sind da seit Wochen unterwegs, um einen Einstieg zu prüfen, um auch dafür zu werben beim Bund. Die Werft hat eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für den Nordwesten. Es gehe aber auch um Sicherheitsfragen, sagt zum Beispiel Wirtschaftsminister Lies. So baue die Meyer-Werft nicht nur Kreuzfahrtschiffe, sondern auch Marinetanker. Ja, und wie diese Lösungen aussehen könnten, da liegen mehrere Optionen auf dem Tisch, werden eben geprüft, unter anderem der Einstieg eines externen Investors, der wäre gern gesehen. Hier gibt es aber derzeit keinen privaten Investor, der in Sicht wäre. Somit stellt sich die Frage, ob der Staat zumindest temporär einsteigt. Land und Bund prüfen das. Das war auch schon im Bundestag mehrfach Thema im entsprechenden Ausschuss. Und gestern wurde auch verkündet, dass wichtige organisatorische Veränderungen in Papenburg oder rund um die Meyer-Werft dafür geschaffen wurden. Denn die Meyer-Werft, die hat derzeit ihren Firmensitz in Luxemburg, hatte ihn dorthin verlegt 2015 und wird ihn jetzt wieder nach Deutschland zurückverlegen. Und das hatte unter anderem Ministerpräsident Weil als eine Voraussetzung genannt, um Staatshilfe leisten zu können. Die Eigentümer waren nach Luxemburg gegangen, um die Einrichtung eines Aufsichtsrats zu umgehen. Ja, und ein Aufsichtsrat und auch ein Konzernbetriebsrat, die sollen jetzt beide bei der Meyer-Werft eingerichtet werden. Und in diesen Aufsichtsrat könnten dann gegebenenfalls auch Vertreter des Landes oder des Bundes berufen werden.
Ja, unter welchem Zeitdruck steht denn das Ganze? Bis wann muss da eine Lösung her?
Die Zeit drängt. Diese notwendigen Kreditzusagen bis 2027, die müssten demnächst stehen, heißt es. Die Meyer-Werft braucht eben, wie gesagt, auch zusätzlich dieses frische Eigenkapital in Höhe von 400 Millionen Euro. So hat es der eingesetzte Sanierer gestern nochmal unterstrichen. Und hierbei sei es egal, ob ein privater oder ein öffentlicher Investor eingesetzt werden. Ein Entwurf für ein Sanierungsgutachten, das ist also die Voraussetzung für weitere Schritte, soll Ende nächster Woche vorliegen, heißt es.
Bastian Brandau zur Lage bei der Meyer-Werft in Papenburg. Vielen Dank. Die umfangreichen Warnstreiks, zuletzt bei der Commerzbank, der Deutschen Bank und UniCredit, haben aus Sicht der Gewerkschaft Verdi nun zum Erfolg geführt. Für die rund 135.000 Beschäftigten privater Banken ist ein Tarifabschluss erzielt worden. Das teilten Verdi, der Deutsche Bank Angestelltenverband DBV und der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes AGV Banken nach der dritten Verhandlungsrunde heute Morgen mit. Besonders auffällig, die Vergütungen für Nachwuchskräfte steigen besonders stark. Schon ein Schachzug mit Blick auf den sich auch bei den Banken abzeichnenden Mangel an gut ausgebildeten jungen Berufseinsteigern. Gregor Lischka berichtet aus Frankfurt.
Insgesamt 10,5% mehr Lohn für die Beschäftigten privater Banken. Die Gehaltssteigerungen erfolgen schrittweise über die nächsten 2 Jahre. Das ist das Ergebnis, auf das sich die Tarifparteien gestern Nacht verständigt haben.
Es ist ein fairer Ausgleich zwischen den Interessen der Beschäftigten und der Unternehmen.
So Carsten Rogge-Strang vom Arbeitgeberverband der privaten Banken. Er hat in den Verhandlungen die Interessen von Unternehmen wie etwa der Deutschen Bank, der Commerzbank oder der ING DiBa vertreten. Die ausgehandelte Einigung bietet den Arbeitgebern nun für fast 2,5 Jahre Planungssicherheit bezüglich der Personalkosten.
Wir haben eine lange Laufzeit vereinbart, die uns hilft, die doch relativ hohe Belastungen gut zu tragen und zu verteilen.
Auch Wolfgang Ehrmann vom Deutschen Bankangestelltenverband, der gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi die Arbeitnehmerseite in den Verhandlungen vertreten hat, zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden. Gerade vor dem Hintergrund, dass der letzte zurückliegende Tarifabschluss noch vergleichsweise mau ausgefallen sei.
Man muss den Tarifabschluss im Kontext sehen zu den Entwicklungen der letzten 2 Jahre. Von unserer Seite hatten wir ermittelt, dass die letzten Tariferhöhungen insgesamt weit hinter den inflationären Tendenzen zurücklagen.
Mit der erfolgten Einigung sei nun aber ein großer Teil des Inflationsthemas aufgearbeitet, so Ehrmann.
Weil wir auch jetzt halt für die Beschäftigten bereits ab August den ersten kräftigen Schritt haben und das ist das, was die Menschen jetzt im Moment brauchen.
Denn, das ist Ehrmann wichtig zu betonen, Bei den Menschen, die er vertritt, handelte es sich nicht um hochbezahlte Finanzvorstände, Bankmanagerinnen und Investmentbanker.
Wir sprechen jetzt in der Regel ganz von normalen Bankbeschäftigten, die Sie als privater Kunde auch in der Filiale vor Ort antreffen und die entsprechend auch anderen Verwaltungsberufen und Beratungsberufen ein Einkommen haben und je nach Alter und Aufgabe zwischen 3.000 und 5.000 Euro im Monat verdienen.
Für die gab es in den letzten Jahren ohnehin nicht immer Grund zur Freude. Jahr für Jahr bauen öffentliche und private Banken Personal ab. Auch deshalb, weil Kundinnen und Kunden immer mehr Dienstleistungen digital nutzen. Carsten Rogge-Strang vom Arbeitgeberverband der privaten Banken hält die Berufsfelder in der Branche dennoch für zukunftsträchtig.
Als Bankenbranche sind wir, auch wenn in bestimmten Bereichen in den vergangenen Jahren Personal abgebaut wurde, eine Zukunftsbranche. Wir haben sehr, sehr viele spannende Jobs, insbesondere an der Schnittstelle zwischen Bank und IT. Und wir brauchen auch für die Aufgaben der Zukunft viele gute, hochqualifizierte Nachwuchskräfte.
Vor diesem Hintergrund begrüßt er bei der nun erfolgten Einigung, dass die Gehälter für Nachwuchskräfte, also Auszubildende und Dualstudierende etwa, überproportional um insgesamt 250 Euro steigen.
Wir stellen ein und dafür ist es ein wichtiges Signal, dass wir auf dem zunehmend umkämpften Arbeitsmarkt uns auch sehr deutlich positionieren, wie wichtig uns Nachwuchskräfte sind und dass wir das auch, abgesehen von einer sehr guten Ausbildungsqualität, auch monetär würdigen.
Die etwa 60.000 Beschäftigten bei den öffentlichen Banken, etwa Förderinstituten und Landesbanken, sind von der Einigung ausgenommen. Dort sollen die Gespräche laut der Gewerkschaft Verdi im September weitergehen.
Gregor Lischka berichtete aus Frankfurt. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseshow. Ein Thema ist die Ankündigung des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac, sein Corona- und Grippe-Impfstoffprogramm an den britischen Konzern GlaxoSmithKline zu verkaufen.
Das Handelsblatt meint, CureVac habe sich Zeit erkauft. Die wird es brauchen, denn bisher hat das Unternehmen viele Erwartungen enttäuscht. Obwohl zunächst als Hoffnungsträger gehandelt, scheiterte CureVac am Ende an der Entwicklung eines marktfähigen Corona-Impfstoffs. Stattdessen schafften dies die Wettbewerber BioNTech und Moderna. Sie standen als Helden da, die Mittel zur Eindämmung der Pandemie entwickelt hatten. Entsprechend ruhen auf ihnen nun auch Hoffnungen, die eingesetzte mRNA-Technologie so weiterzuentwickeln, dass zum Beispiel neue Krebsbehandlungen möglich sind. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont, CureVac-Vorstandschef Zehnder wolle sich künftig voll und ganz auf Technologieinnovation sowie die Forschung und Entwicklung mRNA-basierter Krebsmedikamente konzentrieren. Dabei sollen die bis zu 1,4 Milliarden Euro helfen, die das Geschäft mit GSK in Aussicht stellt. Die Zahlungen sind jedoch erfolgsabhängig, das heißt, durch Misserfolg mit der Markteinführung der Grippe- und Covid-Impfstoffe kann diese Goldader auch noch versiegen. Ein in der Pharmaentwicklung nicht undenkbares Szenario. Bis Ende 2025 sollen zwei weitere Krebsimpfstoffkandidaten dazukommen. Die Entwicklung wird damit immense Summen verschlingen, weshalb es richtig war, sich jetzt finanziell deutlich stärker aufzustellen. Thema in der Frankenpost aus Hof sind die von der EU-Kommission angekündigten Strafzölle auf chinesische Elektroautos. Derartige Sanktionen können gute politische Gründe haben, doch eines darf dabei nicht aus dem Blick geraten. Bluten bei Handelskonflikten müssen nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, die für mit Schutzzöllen belegte Produkte mehr bezahlen müssen. Die Wirtschaftswoche empfiehlt, die beteiligten Nationen müssen die weitgehend dysfunktionale Welthandelsorganisation wiederbeleben, statt wachsenden bilateralen Gerangels eine multilaterale Lösung suchen. Der Zeitpunkt dafür könnte einerseits kaum günstiger sein. Die wirtschaftlich rasant aufgestiegene Volksrepublik ist angeschlagen durch eine schwelende Immobilienkrise, durch ein Verbot von Chiplieferungen aus dem Westen und nicht zuletzt durch die von der EU verhängten Strafzölle auf E-Autos, die Peking als einen der wichtigsten Wachstumstreiber in seinem Plan hat. Einen Handelskrieg kann sich China zurzeit schlicht nicht leisten.
Und das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Dann mit meiner Kollegin Dorothee Holz am Mikrofon. Und Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.